Deutschlandfunk Interview.
Auf hoher See und in der Politik sind die NATO-Mitglieder Türkei und Frankreich aneinander geraten. Vor Wochen schon. Da sind nämlich ein französisches und ein türkisches Kriegsschiff im Mittelmeer aufeinander getroffen. Und seitdem wirft die Türkei Frankreich vor, zu lügen und fordert eine Entschuldigung. Frankreich wiederum verweist darauf, dass man ein türkisches Schiff kontrollieren wollte, weil es im Verdacht stand, möglicherweise türkische Waffen nach Libyen zu schmuggeln. Frankreich wirft der Türkei seit langem vor, gegen das geltende EU-Waffenembargo zu verstoßen und Waffen an die libysche Einheitsregierung zu liefern. Frankreich wiederum musste sich anhören, die andere Seite zu unterstützen im Libyen-Krieg, nämlich den General Khalifa Haftar. Wie kann man den Konflikt zwischen den zwei NATO-Partnern jetzt deeskalieren? Und wie kann man verhindern, dass weiterhin Waffen nach Libyen gelangen? Und was würde eine Bundeswehrmission in dieser Situation bringen? Darüber wollen wir jetzt sprechen, auch mit Blick auf die Debatte im UN-Sicherheitsrat, wo ja in der kommenden Woche auch Bilanz gezogen wird nach der großen Libyen-Konferenz in Berlin Anfang des Jahres. Am Telefon ist Inga Trautig. Sie forscht am King's College in London zum Bürgerkrieg in Libyen. Hallo.
Hallo.
Türkei und Frankreich haben unterschiedliche Seiten im Bürgerkrieg unterstützt. Wird jetzt auch über diese beiden die NATO reingezogen in den Bürgerkrieg?
Ja, so ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Und ich möchte vorausstellen, dass ich denke, dass die NATO versuchen wird, mit aller Kraft da nicht hineingezogen zu werden. 2011 hat immer noch Nachwirkungen. Dass 2011 die NATO-Intervention einfach für die beteiligten Staaten bis heute ja doch schwierig ist. Also gerade in Großbritannien, die ja wirklich vorangeprescht sind, zusammen mit Frankreich, wurde schon 2015 eine parlamentarische Untersuchung durchgeführt, die letztlich zu dem Ende kam, dass die NATO-Intervention eigentlich negative Folgen hatte. Ich wollte jetzt aber im Sinne von Frankreich und der Türkei doch nochmal darauf eingehen. Also diese Feindseligkeit ist eben ganz wichtig und zeigt eben auch größere Konfliktlinien und Allianzbildung internationaler Kräfte mit diesen lokalen libyschen Akteuren. Die werden da eingefangen. Und zweitens, was wir auch schon erwähnt haben, jetzt die Aktualität davon. Also wirklich, dass sich ein französischer Präsident, Emmanuel Macron, dazu hinlässt, letzte Woche auch nochmal zu sagen, die Türkei würde Dschihadisten nach Libyen schicken und die Intervention sei kriminell. Also insgesamt sehr dringlich, sehr aktuelle Fragestellung, die ein größeres Bild einfängt und ich finde eine gefährliche Abwärtsspirale zeigt, in der sich Libyen inzwischen befindet, auch schon das letzte Jahr befunden hat und die ist darauf zurückzuführen, nicht nur, aber auch, dass so viele externe Akteure in Libyen so heftig mitmischen.
Dann erklären Sie uns das mal, was steckt hinter diesem Streit von Türkei und Frankreich?
Ja, ganz unterschiedliche Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen. Frankreich insgesamt ist ja in der Sahelregion vor allem auch sehr aktiv. Da gehört dann Libyen auch in die Strategie mit rein, einfach der Antiterrorismusbekämpfung. Und da hat Frankreich den Kommandeur der sogenannten libyschen Nationalen Armee, Khalifa Haftar, auserwählt. Also in ihrem Bilde stabilen militärischen Partner, der in diesem Antiterrorismuskampf helfen soll. Der hat aber ja auch starke Verluste jetzt hinnehmen müssen. Die Türkei ganz anders, der geht es vor allem auch um wirtschaftliche Interessen. Also die haben vor Ort schon gute wirtschaftliche Verbindungen. Die haben Ende letzten Jahres jetzt ein für sie ganz wichtiges Abkommen unterzeichnet mit der sogenannten Einheitsregierung, die in Tripolis sitzt. Und diese unterstützen sie eben auch, weil wenn diese an der Macht bleibt, dann ist eben für die Türkei natürlich auch ganz viel an vermutlichem Profit und langem wirtschaftlichen Interesse gesichert.
Ja, und bei dem Streit geht es auch um Vorwürfe von Waffenlieferungen. Es gibt jetzt immer wieder Medienberichte in den vergangenen Wochen auch über deutsche Waffen, die gesichtet wurden auf beiden Seiten des Bürgerkriegs. Können Sie uns erklären, wie kommen denn Waffen nach Libyen?
Ja, da müssen wir den Blick jetzt nochmal weiten. Wie wir auch vorhin schon erwähnt haben, es sind nämlich nicht nur Frankreich und die Türkei in Libyen aktiv, sondern eben auch andere Länder, also jetzt gerade die Rüstungsgüter, die aus Deutschland gesichtet wurden, also hier Militärfahrzeuge etc. Da kann man jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen. Also zum Beispiel, es gibt ja, der ist ja auch öffentlich, den Rüstungsexportbericht von Deutschland. Da ist Ägypten ganz vorne mit dabei, da ist die Türkei ganz vorne mit dabei, da sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate eben große Einkäufer der deutschen Rüstungsindustrie. Und diese drei Länder alle brechen das Waffenembargo in Libyen.
Ist das belegt? Also wissen Sie das de facto?
Also da gibt es eine Kommission, die nennt sich Panel of Experts, also praktisch ein Expertenkomitee der Vereinten Nationen. Die bringen regelmäßig Berichte raus und da ist das nachgewiesen, wie gerade von den Vereinigten Arabischen Emirate über mehrere Wege Waffen nach Libyen kommen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben viele deutsche Rüstungsgüter gekauft, ja.
Auf der Libyen-Konferenz in Berlin Anfang des Jahres haben ja die Beteiligten versprochen, dass sie sich an das Waffenembargo halten. Jetzt wird in der kommenden Woche eine Zwischenbilanz gezogen im UN-Sicherheitsrat. Was würden Sie sagen, diese Berliner Libyen-Konferenz, die hat dann langfristig nichts verändert, weil weiterhin Waffen in diesen Krieg kommen?
Ja, also das war ja wirklich das Einhalten des Waffenembargos, war ja wirklich eines der zentralen Punkte. Also ich weiß auch Außenminister Maas, der betont das immer wieder, dass das sehr wichtig ist. Natürlich ist ein Waffenstillstand und dann eben auch keine zusätzlichen Waffenlieferungen in das Land, wäre was wirklich Elementares. Da möchte ich jetzt gerne darauf hinweisen, das habe ich letzte Woche auch gehört, ein sehr langes Interview mit dem ja inzwischen abgetretenen Sondergesandten der Vereinten Nationen für Libyen, Hassan Salameh, der große Bedrücktheit ausgedrückt hat darüber, dass er wirklich angelogen wurde eigentlich von Mitgliedern des Sicherheitsrats, von teilnehmenden Staaten der Berlin-Konferenz, die ja auch unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen stattgefunden hat, dass man mündlich verspricht oder rhetorisch verspricht, sich daran zu halten und vor Ort die Kämpfe eskalieren und eben auch mit Munition weitergefüttert werden.
Die Türkei und Russland haben ja Fakten geschaffen in den vergangenen Monaten vor Ort und ein Vakuum gefüllt, was entstanden ist, weil die Europäer, wie man ja sagen muss, zugeschaut haben, auch weil sie gespalten waren wegen Frankreichs Politik. Jetzt fordert der Außenpolitiker von der CDU, Norbert Röttgen, einen Bundeswehreinsatz unter dem Dach entweder der EU oder der UN. Würde das etwas ändern?
Ja, also das ist jetzt eine ganz komplexe Frage. Da würde ich ganz kurz mal auf die Türkei und Russland eingehen. Also wie die in Libyen interagieren, das möchte ich nicht von irgendeinem EU-Land sehen, um ehrlich zu sein. Also inzwischen sind wir wirklich in einer Lage angekommen, wo die libyschen Akteure vor Ort im Westen und Osten des Landes sich eigentlich auf ausländische Bäcker, also auf ausländische Kräfte stützen müssen. Da sind Tausende von Söldnern nach Libyen geflogen worden, syrische Söldner teilweise aus der Türkei, eben diese russischen privaten Söldner, die da wirklich vor Ort, also die eigentlich wirklich beide Kräfte vor Ort ohne nicht mehr auskommen würden. Jetzt ist die Frage, deutscher Bundeswehreinsatz, mehrere Analyseebenen. Also wir haben ja eine Parlamentsarmee. Je nachdem, wie dieses Mandat dann ausgestaltet sein muss, muss das ja vom Parlament bestätigt werden. Wir hatten Ende letzten Jahres die Diskussion mit Mali, dass es ein robusteres Mandat gibt und Frankreich bei der Terrorismusbekämpfung aktiv unterstützt werden soll. Das ist mit der aktuellen SPD-Spitze, denke ich, sehr unwahrscheinlich weiterhin, also wurde jetzt ja auch nicht so beschlossen Ende Mai. Dann die völkerrechtlichen Normen. Deutschland würde, also davon gehe ich aus und würde ich auch hoffen, eben nur auf Einladung des Heimatlandes oder unter einer VN-Resolution und dann EU-Mission etc. in Libyen agieren. Und wir haben das jetzt ja schon mehrmals angesprochen. Also sowohl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist extrem gespalten. Da gibt es Kräfte, Russland, Frankreich, die sicherlich davon ausgehen würden, dass so ein Militäreinsatz letztlich ihrem ernannten Bündnispartner, nämlich Khalifa Haftar, eigentlich mehr zu Schaden kommen würde und dann sicherlich auch ihre Vetomacht benutzen würden. Und dann würde ich jetzt noch wirklich auch ein bisschen warnend anstellen, dass es eben so viele andere Ebenen eigentlich noch gibt, bevor man über einen Bundeswehreinsatz spricht. Also wir können das Naming und Shaming viel stärker machen. Es gab vor gut einem Jahr einen Angriff auf ein Flüchtlingslager außerhalb Tripolis. Da wurde bis heute von keiner westlichen Regierung das Land eigentlich genannt, was dafür verantwortlich ist. Man könnte noch viel mehr mit Sanktionen arbeiten. Man müsste viel mehr dahinter sein, diese militärischen Lieferungen, also wirklich diesen ständigen Nachschub zu stoppen. Und für die EU jetzt ganz speziell braucht es wirklich diplomatisch viel mehr diese eine Stimme, mit der gesprochen wird, bevor man über sowas wie dann auch noch Truppen zu entsenden nachdenkt.
Das heißt, Sie halten das für unwahrscheinlich und befürchten auch, dass die Lage noch eskalieren könnte, wenn man jetzt weitere Soldaten schickt.
Ja, es würde die Lage auf jeden Fall nochmal unübersichtlicher machen und ich bin auch mir wirklich nicht ganz im Klaren, wie die Bundeswehr da agieren sollte. Und was ich auch nochmal in Erinnerung rufen möchte, Mali ist meines Erachtens der schwierigste Einsatz der Bundeswehr. 2019 war eins der gefährlichsten Jahre in Mali. Trotzdem ist Libyen nochmal ein anderes Kaliber. Also manche Beobachter nennen Libyen den neuen Waffenmarkt der Welt. Die Bundeswehr und auch andere europäische Soldaten da jetzt hinzuschicken, da muss ich doch viele Fragezeichen noch dahin stellen.
Deutschland hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, hat auch turnusmäßig den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, ist eben Ausrichter der Berliner Konferenz im Januar gewesen. Was muss Deutschland jetzt tun, um die Lage in Libyen zu deeskalieren?
Ja, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Ich denke, positive Zeichen sind wirklich, das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, Deutschland war eben nicht an der NATO-Intervention beteiligt, wo ja andere westliche Länder oder europäische Länder, vor allem auch Großbritannien und Frankreich dabei waren. Da würde ich sagen, haben die Deutschen immer noch einen Glaubwürdigkeitsvorsprung gegenüber anderen europäischen Kräften. Sie haben nicht die koloniale Geschichte Italiens etc. Positive Zeichen auch, würde ich sagen, Merkel selbst hat im Herbst letzten Jahres ja gesagt, Libyen darf nicht das neue Syrien werden und dann wirklich aktiv mit den Vereinten Nationen gearbeitet, um diese Libyen-Konferenz auf die Beine zu stellen. Ich würde jetzt sagen, ich muss jetzt mal im Kleinen anfangen, einfach weil die Lage gerade so schwierig ist in Bezug auf Libyen. Es wäre ja schon mal was gewonnen, wenn Deutschland schafft, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Libyen auch wirklich auf die Tagesordnung zu setzen von den Sitzungen. Wenn Mitte Juli ist ein Treffen der EU-Außenminister, wenn Libyen da auch thematisiert wird, wirklich genuin die europäischen Staaten versuchen, sich da auf eine Position zu einigen oder zumindest zusammenzufinden, weil meines Erachtens könnte Libyen zentral sein für ein stärkeres Europa in der Welt, was ja auch eins der Ziele oder zumindest Themen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist. Und auch wichtig, die libyschen Akteure werden sicherlich mehr dazu geneigt, EU-Politikern zuzuhören, wenn nicht mehr diese großen Diskordanzen und Gräben innerhalb der EU auftreten.
So die Einschätzung von Inga Trautig vom King's College in London. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.